Willkommen beim Einfachmachen-Podcast. Ich bin der Mike Mühlecker und im Einfachmachen-Podcast frage ich nach, wie es anderen gelungen ist, Dinge einfach zu machen. Oder Dinge einfach zu machen.
Heute rede ich mit dem Klaus Scholler, Regionalleiter West des Kreditschutzverbandes von 1870 und damit Wächter über alle Insolvenzen Tirols, über seinen Zugang zu Einfachmachen, wie er die aktuelle Situation in Tirol speziell für Handwerksbetriebe und KMUs beurteilt und wie er die nähere Zukunft sieht. Hallo Klaus, danke für deine Zeit und dafür, dass du mit mir über diese Themen sprichst.
Ja Klaus, freut mich, dass wir es geschafft haben. Schön, dass du da bist. Wir müssen einmal klären, wie wir zusammenkommen. Wir kennen uns seit sehr früher Jugend. Wir haben Handball gespielt, wir haben Tennis gespielt, wir waren miteinander im Schwimmbad. Der Sportgeist ist uns nicht fremd. Und heute bist du Regionalleiter West beim Kreditschutzverband 1870. Einer, der weiß, wie es Unternehmen geht. Besonders, wenn es mal nicht so läuft.
Das ist richtig.
Ja. Wie für mich natürlich im Fokus Tirol und Handwerker. Ist das ein Bereich, der auch dich sehr berührt oder was überwiegt da bei dir?
Natürlich habe ich auch mit Handwerkern zu tun. Es gibt natürlich auch Handwerker, die letzten Endes in die Pleite schlittern. Wobei ich dazu sagen muss, dass die Tiroler Handwerker grundsätzlich sich in den letzten Jahren sehr, sehr stabil entwickelt haben. Mhm. Sie haben sehr gute Ergebnisse gebracht, trotz Krisen, Multikrisen, Covid, Ukraine-Krieg, wie auch immer. Die Handwerker sind sehr stabil, profitieren natürlich auch vom bunten Branchenmix, den wir in Tirol hier haben. Mhm. Sprich, die Sektoren stützen sich gegenseitig. Wenn der Tourismus läuft, profitiert davon natürlich das Handwerk. Die Gewerbebetriebe sind gut aufgestellt im Moment. Mhm. Sie haben natürlich immer nur das Thema Fachkräftemangel, der ist allgegenwärtig. Aber grundsätzlich kann man sagen, dass das Handwerk in Tirol sehr gut funktioniert im Moment.
Mhm. Jetzt müssen wir vielleicht nur kurz einleitend erklären. KSV, das ist nicht allen unseren Hörern ein Begriff. Was ist der KSV? Was ist deine Aufgabe und worin unterstützt der KSV andere Unternehmen?
Ja, was macht der KSV? Der KSV ist eine Wirtschaftsplattform, die versucht, Unternehmer erfolgreicher zu machen. Wir sind groß in der Prävention unterwegs. Das heißt, wir versuchen, die Risiken, die unternehmerischen Risiken für unsere Kunden, für unsere Mitglieder zu minimieren. Dabei sind wir uns insbesondere in drei großen Bereichen unterwegs. Das ist einmal betreibt der KSV das größte Inkassounternehmen in Österreich. Um ein bisschen Gedanken zu geben, da haben wir rund 160.000 Fälle, die wir pro Jahr neu übernehmen. Mhm. Ganz ein wesentlicher Punkt, und das ist der größte Bereich, ist, dass man über den KSV Bonitätsauskünfte kaufen kann. Das heißt, ich kann mich erkundigen, wie geht es meinem Vertragspartner, kann natürlich dann auf Basis dieser Information entscheiden, will ich einen Vertrag abschließen, beziehungsweise unter welchen Konditionen schließe ich einen Vertrag ab, weil letzten Endes weiß jeder, ich kann das beste Projekt haben, wenn ich am Ende des Tages die Rechnung nicht bezahlt bekomme, ist alles umsonst. Ja. Und dann der Bereich, in dem ich persönlich unterwegs bin, ist die Insolvenz. Das heißt, der KSV vertritt Interessen der Gläubiger in allen Insolvenzverfahren bei den Gerichten, sei es bei Privatinsolvenzen oder Unternehmensinsolvenzen. Und wie gesagt, das ist mein Bereich, wo ich meine berufliche Tätigkeit hier habe. Und in den letzten 11 Jahren beim KSV sind alle Unternehmensinsolvenzen in Tirol über meinen Schreibtisch gegangen.
Mhm. Alle Insolvenzen sind über deinen Schreibtisch gegangen. Du bemerkst wahrscheinlich eine Veränderung. Das wird irgendwie pulsieren mit der Konjunktur oder?
Ja, grundsätzlich, wenn man sich die langfristige Entwicklung anschaut, ist es sehr interessant. Ich habe die Zahlen im Kopf zurück bis zur Finanzkrise. Also in die 2000er Jahren waren die Pleiten viel, viel höher, wie sie jetzt sind. Mhm. Dann kommt die Finanzkrise und was passiert? Total interessant, von 2011 bis 2018 herauf gehen die Pleiten immer weiter zurück. Was ist passiert? Ja, man hat die Fremdkapitalzinsen abgeschaffen. Mhm. Die Tiroler Betriebe haben enorm profitieren können. Sie haben gute Ergebnisse geschrieben, der Zinsendienst war niedrig und deswegen hat es kaum Pleiten gegeben. Zwar 2018 hat man dann gemeint, okay, jetzt hat man den Boden erreicht und 2019 ist das Ding dann angestiegen ein bisschen. Wobei mit 2020 und 2021, also die Covid-Jahre, dann die Insolvenzzahlen komplett eingebrochen sind.
Ja.
Warum war das so? Ganz klar, Steuernabgaben sind gestundet worden und der Gesetzgeber hat die Fördertöpfe geöffnet und es sind dann quasi kaum mehr Unternehmen in die Insolvenz gegangen. Das hat sich jetzt ein bisschen gedreht, dieses Bild natürlich. Ab 2022 haben wir steigende Insolvenzzahlen und 2024 haben wir etwa das Niveau von 2019 wieder, wir sind leicht drüber. Mhm. Und jetzt haben wir aber schon steigende Insolvenzzahlen, wobei ich immer noch dazu sagen muss, wir liegen immer noch unter dem Niveau aus den 2000er Jahren.
Okay. Und wenn du es jetzt, du vergleichst jetzt Tirol und wenn du es mit Restösterreich vergleichst, ich weiß nicht, vergleicht sie auch europaweit?
Ja, europaweit ist ein bisschen schwierig, weil nicht in allen Ländern hier so detaillierte Aufzeichnungen geführt werden wie bei uns. Mhm. Ich kann dazu sagen, dass Tirol im Vergleich zu den anderen Bundesländern sehr interessant ist, weil bei uns sind diese Insolvenzzahlenbewegungen immer sehr extrem. Also wenn es Steigerungen gibt, dann ist Tirol immer ganz weit vorne. Wenn es Rückgänge gibt, ebenso. Was sehr spannend ist, weil eigentlich bei uns ja es so wäre, dass wir durchaus von der Branchenaufstellung sehr breit wären und sich diese Sektoren gegenseitig stützen und das eigentlich dafür sprechen würde, dass wir relativ eine einheitliche Entwicklung aufweisen würden. Das ist nicht so. Warum das so ist, kann ich nicht sagen. Schaut man sich andere Bundesländer an, sieht man ganz klar, wenn es Probleme im Automotive-Bereich gibt, dann haben andere Bundesländer wie die Steiermark etwa in manchen Bezirken massive Probleme. Mhm. Solche Themen gibt es bei uns in Tirol weniger, weil wir einfach nicht so ganz spezialisierte lokale Bereiche haben, wo man sagt, okay, hier ist die Industrie angesammelt, die nur für den Automotive-Bereich etwa hier produziert.
Naja, aber das ist ja wahrscheinlich die Antwort, oder? Wenn es also eine gegenseitige Stützung gibt, wenn der eine ausfällt, dann ist halt der andere noch da.
Ja, das macht uns natürlich stärker. Ja. In letzter Konsequenz macht es die Unternehmen resilienter und wir profitieren sicherlich davon.
Mhm. Bemerkst du da auch einen besonderen Brennpunkt beim Handwerk, wenn es schon darum geht, dass Insolvenzen wieder steigen?
Grundsätzlich nein. Wir haben drei übliche Verdächtige von den Branchen her, die immer weit vorn sind. Das ist einmal die Gastronomie. Mhm. Kleingastronomen sind sehr, sehr anfällig. Wir wissen alle, dass lokale Zusperren, Aufsperren immer wieder am gleichen Standort tätig sind. Was ist dort das Problem? Die Personen, die hier als Unternehmer sich beschäftigen, sind oftmals nicht in der Lage, die betriebswirtschaftlichen Hintergründe auch abzuwickeln. Ein zweiter Bereich ist der Bau und der Handel. Wir sehen jetzt in den letzten Monaten und Jahren, dass vor allem der stationäre Handel auch hier Probleme hat. Verwundert nicht. Wir haben seit Jahren das Thema mit Konkurrenz aus dem Internet. Wir haben steigende Preise, Mietzinse steigen. Wir haben Energiekostenerhöhungen. Alles Thema, die den stationären Handel belasten. Und wenn wir jetzt wieder aufs Handwerk zurückkommen, wir haben natürlich auch Handwerker. Was ist das Problem bei den Handwerkern oft? Sie haben volle Auftragsbücher, arbeiten 24 Stunden am Tag, haben aber nicht die Zeit, den administrativen Ablauf auch entsprechend zu regeln. Was meine ich damit? Es gibt keine richtigen Kalkulationen, es gibt keine Nachkalkulationen, es wird gearbeitet, gearbeitet, gearbeitet und am Ende des Tages bleibt relativ wenig über.
Also auch das Thema, die Handwerksunternehmer arbeiten zu viel im Unternehmen und nicht am Unternehmen, die kümmern sich nicht darum, ihre Zahlen im Auge und im Griff zu haben und zum Beispiel pünktlich abzurechnen, richtig abzurechnen oder auch dafür zu sorgen, dass diese Prozesse standardisiert ablaufen, oder?
Ja, ich erlebe es immer wieder, dass mir dann Insolvenzverwalter sagen, es gibt keine Buchhaltung, es gibt keine Planung, es gibt keine Budgets in den Unternehmen, es gibt nicht einmal also eine Art Strategie im Unternehmen. Wir wissen alle, die Tiroler Wirtschaft ist relativ klein strukturiert. Mhm. 90% aller Betriebe haben maximal 10 Dienstnehmer und da fehlt einfach das mittlere Management. Mhm. Und der Chef sagt, die Strategie bin ich, aber er weiß eigentlich nicht, wo er am Markt sich befindet. Ist er am Mainstream unterwegs? Ist er in der Nische unterwegs? Wo sind seine Vorteile gegenüber den Mitbewerbern? Er kennt seine Zahlen nicht. Er hat keine tagesaktuellen Kennzahlen, mit denen er arbeiten kann. Er kennt keine Branchenkennzahlen. Er weiß nicht, sind seine Personalkosten höher als der durchschnittliche Mitbewerber? Alles Themen, die den Handwerker besonders betreffen. Und wie gesagt, er arbeitet dann viel, generiert Umsatz, 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 aber kein Gewinn. Mhm.
Der verpufft, weil halt an anderen Ecken halt das, was oben reinkommt, unten rausrennt.
Ja, und ich nicht sehe am Ende des Tages, wenn ich keine Kennzahlen habe, wohin die Erlöse dann letzten Endes auch fließen und wo ich Potenzial habe, hier Einsparungen zu machen, beziehungsweise wo vielleicht ein Mitbewerber besser ist, weil es kann ja durchaus auch sein, dass Krisen über uns hereinbrechen, aber ich als Betrieb profitiere von einer Krise mehr als meine Mitbewerber. Mhm. Wenn ich riesen Solaranlage am Dach stehen habe und die Energiekosten steigen, dann werde ich davon profitieren können und mein Mitbewerber vielleicht nicht.
Ja. Okay? Mhm. Jetzt hast du gesagt, ihr stellt ja auch für Prävention. Wenn du jetzt präventiv darauf blickst und sagst, was könnte man denn in diesen Unternehmen, in diesen davon betroffenen Handwerksbetrieben besser machen? Wie sollen sich denn die idealtypisch vorbereiten?
Grundsätzlich rate ich jedem Handwerk und jedem Unternehmen, sich darüber Gedanken zu machen, mit welchem Vertragspartner sie letzten Endes kontrahieren. Es ist so, dass ich das in meiner täglichen Praxis ja wöchentlich erlebe, dass ich sehe, dass Unternehmen nicht wissen, wer sind überhaupt die Vertragspartner. Ganz ein klassisches Beispiel ist, wenn dann auf der Rechnung Hotel Post steht und keiner weiß, wer steht hinter der Hotel Post. Hotel Post ist nicht klagbar. Es braucht ein Unternehmen. Das ist einmal die Identifikation des Geschäftspartners. Und dann muss ich mir die Frage stellen, kann der Vertragspartner am Ende des Tages auch die Rechnung bezahlen? Und da kommt der KSV dann ins Spiel, weil letzten Endes lohnt es sich dann, hier einen Prozess aufzustellen, dass man sagt, okay, man investiert ein paar Euro, um zu wissen, wer ist mein Gegenüber und wie geht es meinem Gegenüber finanziell?
Jetzt die Frage noch früher anzusiedeln, unter dem Titel, wenn man die Gastronomen nur mehr hernimmt, da gibt es ja viele, die da ihr Glück versuchen, viele Glücksritter leider auch. Gern da ist Zwerg. Man muss dann auch schon kennen, oder?
Grundsätzlich kann man mal sagen, ohne Geld kann man sich.
Ja.
Man braucht eine gewisse Eigenkapitalausstattung, um ein Unternehmen zu starten. Ich lese immer wieder in den Berichten der Insolvenzverwalter, dass überhaupt kein Betriebsvermögen im Eigentum von diesen Unternehmen stehen. Was meine ich damit? Da lese ich dann, das Auto ist geleast, der Kühlschrank ist geleast, die Telefonanlage ist geleast. Es gibt nichts, was diesem Unternehmen gehört. Oftmals werden diese Insolvenzanträge über diese Unternehmen sogar mangels kostendeckenden Vermögens vom Gericht abgewiesen. Was meine ich damit? Da kommt der Insolvenzantrag zum Landesgericht und der Insolvenzrichter schaut sich das an und stellt dann fest, es gibt kein Vermögen in diesem Unternehmen, das 4.000 Euro wert ist. Mhm. Also wir reden dann von einem Unternehmen, das quasi leer ist.
Ja. Gell?
Und solche Unternehmen gibt es da draußen und auch in Tirol sehr, sehr, sehr viele. Und letzten Endes muss man sich einfach fragen, kann ich ohne Geld ein Unternehmen gründen? Und dann der zweite Punkt ist natürlich das betriebswirtschaftliche Wissen, weil wenn ich dann so Dinge sehe, wie es gibt Unternehmen, die 10, 15 Mitarbeiter haben und die Unternehmen wissen nicht, dass es eine Umsatzsteuervoranmeldung gibt, da muss ich mich fragen, ob ich als Unternehmer richtig bin.
Ja. Fragen sich die das oder lassen die das einfach geschehen?
Nein, es gibt sehr, sehr viele Glücksritter, die versuchen in relativ kurzer Zeit ja, Geld zu verdienen und eben versuchen auch hier erfolgreich zu sein und so kann das einfach nicht funktionieren, das
ja.
ist klar.
Ja. Ja, du hast ja gesagt, ihr seid natürlich unterstützend tätig, aber was macht der KSV konkret, wenn jemand sagt, ich brauche jetzt eure Hilfe?
Ja, wie gesagt, es gibt drei unterschiedliche Stadien. Der größte ist immer sicherlich die Prävention. Also wir schauen, dass wir überhaupt nicht in den Prozess hineinkommen mit unseren Kunden, mit unseren Mitgliedern, dass sie ein Inkasso brauchen, beziehungsweise dass sie eine Insolvenzvertretung brauchen. Passiert dann wirklich was, ist es immer ratsam, dass man schnell agiert. Weil es nützt in der Regel nichts, wenn man selber zwei, drei Mahnungen schreibt, und dann hofft, dass das Geld doch noch kommt. Also ich rate immer, Rechnung ausstellen, einmal mahnen und dann bitte den Profis übergeben, weil dann sind die Erfolgsaussichten noch am höchsten. Wenn dann die zweite, dritte, vierte Mahnung ins Land geht, dann wird es erfahrungsgemäß schwieriger. Und ich habe natürlich auch die Kosten dieser Mahnung im Unternehmen. Zeit ist Geld. Ja? Ja. Und je schneller ich da bin und je stringenter da mein Prozess aufgestellt ist im Debitorenmanagement im eigenen Unternehmen, umso erfolgreicher werde ich das abwickeln können.
Ja. Jetzt hat die nächste Frage eigentlich eh schon beantwortet. Wann ist der richtige Moment, um sich dann an euch zu wenden?
Ja, grundsätzlich ist es so früh wie möglich. Wenn ich Probleme am Horizont sehe, bitte muss man sich auf die professionelle Hilfe verlassen können. Entweder gehe ich zum Anwalt oder gehe zum Kreditschutzverband und schaue, dass ich schnell mein Geld bekomme, weil es ist ja so, dass mir die Liquidität letzten Endes auch im eigenen Unternehmen fehlen wird. Ja. Wenn ich bei meinen Kunden hohen Beträgen nachlaufe, dann werde ich unter Umständen selber ein Thema bekommen, dass die Liquiditätsausstattung im eigenen Unternehmen entsprechend auf einem Niveau gehalten werden kann. Und es macht dann keine Freude, wenn ich dann zur Hausbank gehen muss und meinen Kontokorrentkredit ausweiten muss, der ja am Ende des Tages auch Geld kostet.
Ja, ja. Anders gefragt, ab wann wäre es denn gespart?
Gespart ist mit der Insolvenzeröffnung. Da stehen wir dann natürlich auch zur Verfügung, aber mit Insolvenzeröffnung ist die Messe gelesen. Letztendlich schaut man dann nur, dass die Schäden so minimal ausfallen wie möglich, aber am Ende des Tages ist bei Insolvenzeröffnung zumeist schon der Zug abgefahren und da schaut man halt nur, dass man das Beste herausholt, aber viel zu gewinnen gibt es dann für die Unternehmer meistens nicht mehr.
Jetzt gibt es natürlich Angebote vom KSV, wie ihr eure Betriebe auch bestmöglich unterstützt. Welches Angebot gibt es da konkret für den kleinen und mittleren Unternehmer im Handwerksbereich und auch für mich gefragt, was für Angebot gibt es denn für EPUs?
Grundsätzlich haben wir die Mitgliedschaft, die bei uns sehr, sehr wenig Geld kostet. Also das ist also eine Art Versicherung, die man für 200, 300 Euro bei uns abschließt und dann kann man unsere Produkte verbilligt über das ganze Jahr hinweg konsumieren. Man bekommt auch Gutscheine und hat diesen Mitgliedsbeitrag relativ rasch herinnen. Was man für EPUs und kleine Unternehmen haben, ist eine vergünstigte Mitgliedschaft. Das gibt es auch für Jungunternehmer, die sind sogar in den ersten 3 Jahren gratis, um mal den KSV auch kennenlernen zu können. Letzten Endes haben wir ein umfassendes Angebot, auch mit Beratung, mit Anwaltsservice, mit Webinaren, die sich vor allem mit dem Thema Finanzbildung auch beschäftigen. Wir informieren Unternehmen über die Wichtigkeit von Bonität. Es empfiehlt sich für Unternehmen, dass sie sich mit der eigenen Bonität auch auseinandersetzen. Das ist ein Thema, das in den letzten Jahren sehr, sehr stark gewachsen ist. weil hier vor allem EDV-gestützte Systeme immer mehr auf Bonität von Unternehmen zugreifen und daran orientiert auch Konditionen für Geschäftsabschlüsse kreieren. Und in all diesen Bereichen können wir die Unternehmen unterstützen, EPUs wie kleine Handwerksbetriebe, bis hin natürlich zu den großen.
Ja, also kurz gesagt, kostet nicht viel, bringt vielleicht viel. Und junge Unternehmer müssen wir gerade noch klären, das meint nicht das Alter, sondern wie lange schon gegründet, oder?
Wie lange gegründet? Die ersten 3 Jahre nach Gründung hat mit dem Alter nichts zu tun. Wir haben auch junge Unternehmer, die 80 plus sind.
Ah, ja.
Nehmen wir mal genauso gerne.
Ja, cool. Jetzt hat, kann man das vielleicht sogar so zusammenfassen, ihr seid auch mit diesen Webinaren und so weiter in der Lage für die Weiterbildung im Finanzbereich, wo jetzt zum Beispiel was weiß ich, ein wahnsinnig guter Handwerker, der aber im Finanzbereich jetzt nicht gerade seine Stärken hat, ist auch okay, aber er muss sich trotzdem ein bisschen damit befassen, damit er weiß, was ihm sein Steuerberater oder sein, wenn es schon zum Anwalt geht, sein Anwalt da rät, um das einordnen zu können und Entscheidungen treffen zu können, oder?
Ja, so weit geht es jetzt nicht, aber wir versuchen natürlich vor allem im Hinblick auf unseren Background die Unternehmer zu schulen. Kommen wir nochmal auf das Thema Bonität zurück. Warum sollte sich ein Unternehmer mit der eigenen Bonität auseinandersetzen? Es ist immer wichtiger, dass man selbst ja vielleicht eine gute Bonität auch ausweisen kann. Warum? Ich kann mit der Bonität Werbung machen. Also man kann bei uns ein Zertifikat hier erwerben und dann seinen Kunden gegenüber sagen, schaut her, ich bin geprüft am ASV. Mit mir kannst du locker ohne Risiko ein Geschäft abschließen. Mhm. Es gibt auch schon flexible Preisgestaltung, die an der Bonität hängt. KI macht es möglich. Also je besser meine Bonität ist, desto billiger bekomme ich als Unternehmen dann die Leistung von anderen Unternehmen. Mhm. Das gibt es, das wird in Zukunft vermehrt kommen. Und natürlich schauen auch die Banken auf Bonitätsbewertungen. Ja. Und wenn mein Risiko, mein Ausfallsrisiko gering ist, dann wird auch auf jeden Fall der Bankkredit billiger werden. Weil wenn die Bank meint, dass mein Risiko hoch ist, wird sie einen entsprechenden Risikoaufschlag berechnen und ja, das kommt zu Kette.
Ja. Mhm. Gut, merkst du einen Unterschied zwischen, also einen kulturellen Unterschied, jene, die jetzt vielleicht einmal hinfallen, wieder aufstehen und weitermachen in anderer Form oder in ähnlicher Form, gibt es da kulturelle Differenzen, die du erkennst oder wo man sagt, bei uns ist es nicht so locker gesehen, wenn man sagt, man ist einmal gescheitert. Vielleicht gibt es Kulturen, wo das besser geht.
Das nehme ich natürlich wahr. Bei uns ist das Thema Insolvenz immer noch ja, sehr stigmatisierend. Mhm. Es wäre wünschenswert, wenn man Unternehmen oder Unternehmen, die scheitern, eine zweite Chance gewähren kann, ohne dass man dann immer mit dem Finger in der Wunde liegt und sagt, du bist ja einmal schon gescheitert. Es gibt schöne Beispiele, österreichweit, die Firma Zotter zum Beispiel, Schokolade. Der Herr Zotter hat eine Insolvenz hingelegt und ist dann mit seinem Unternehmen höchst erfolgreich durchgestartet. Mhm. Und solche Beispiele wären wünschenswert, wenn es mehr geben würde.
Ja.
Es gibt natürlich kulturelle Unterschiede, wenn man schaut nach Amerika. Dort ist Scheitern ja Usus. Mhm. Man streift ein Unternehmen ab und versucht das nächste. So ist es bei uns in Tirol nicht.
Mhm.
Aus gläubiger Sicht muss ich natürlich dazu sagen, wenn ich als gläubiger Schützer hier sitze, ich habe natürlich schon auch Interesse, dass die Gläubiger am Ende des Tages ein Geld bekommen, weil ein wirtschaftliches Scheitern eines Unternehmens heißt ja auch immer, dass letzten Endes Leute kein Geld bekommen.
Jemand zwar, anderer muss die Rechnung zahlen.
Ja, so ist das Geld verschwindet nicht, das hat nur immer jemand anderer.
Mhm. Ja. Naja, ich habe zwar nur ein bisschen auf das geschaut, wo gestern eine Runde speziell mit meiner Frau und dann haben wir gesagt, ja, es gibt eigentlich schon ziemlich viele Unternehmer, die jetzt, keine Ahnung, aus dem türkischen oder aus dem ex-jugoslawischen Kulturkreis sich dann auch trauen, diesen Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen. Und da habe ich einfach den Eindruck, okay, die machen das schon mit einem anderen Zugang zum Thema Scheitern.
Ja, ich kann es jetzt gar nicht aus dem europäischen Raum. Ich glaube, eher der angloamerikanische Raum ist das Thema, die ganz anders damit umgehen. Mhm. Der europäische Raum, den sehe ich ganz ähnlich. Das Thema, was ich oft sehe, ist halt, dass wir dann schon Menschen mit gewissen Defiziten in betriebswirtschaftlichen Bereichen einfach immer in den gleichen Branchen unterwegs sehen. Das heißt, Paketzusteller, Baunebengewerbe sind ganz klassisch. Und da würde ich mir wünschen, wenn da einfach die Betriebswirtschaft, das betriebswirtschaftliche Tool, der betriebswirtschaftliche Werkzeugkasten größer wäre, um diese Unternehmen einfach länger am Markt halten zu können und denen auch entsprechend eine Basis zu geben, um die sozialversicherungsrechtlichen Themen abwickeln zu können, die steuerlichen Themen abwickeln zu können. Weil es ist immer gut, wenn man mit dem Steuerberater spricht, aber was macht der Steuerberater? Der Steuerberater schaut immer in den Rückspiegel. Mhm. Und der Steuerberater schaut nie, was kommt in den nächsten Monaten. Und als Unternehmer habe ich aber die Pflicht zu schauen, was kommt in den nächsten Monaten. Ein Gespräch mit dem Steuerberater über die Bilanz vom letzten Jahr nützt mir für die Planung, für die Budgeterstellung herzlich wenig. Ja. Weil, wie gesagt, was im letzten Jahr passiert ist, wird mein Unternehmen in der Zukunft nicht erfolgreicher machen.
Mhm. Ja, hängt auch ein bisschen vom Steuerberater ab. Es gibt aber welche, die fragen dich schon, was hast du überhaupt vor? Und zwingen die sozusagen da mal zu überlegen, wo soll denn die Reise hingehen?
Aber ist grundsätzlich nicht Aufgabe des Steuerberaters.
Na genau.
Ja, man muss sagen, der Steuerberater macht seinen Abschluss und der Steuerberater wird natürlich den Unternehmer auch beraten. Aber letzten Endes ist der Unternehmer bitte jener, der sich Gedanken machen muss, wie funktioniert mein Geschäftsmodell und wie evaluiere ich mein Geschäftsmodell ständig und wie entwickeln sich meine Zahlen. Und da kann ich dann nicht erwarten, dass mir der Steuerberater am Ende des Tages vielleicht die Rute ins Fenster stellt und sagt, ja, lieber Herr Unternehmer, liebe Frau Unternehmerin, jetzt läuft man plötzlich negativ und jetzt musst jetzt dein Geschäftsmodell umstellen.
Ja, jetzt werden da wahrscheinlich manche so ein, zwei mehrmals begegnen, also dieselben Namen zumindest, denselben Nachnamen. Wir, siehst du das? Ich habe da ein bisschen den Zugang, okay, die Guten lernen aus den eigenen Fehlern, die Besten lernen aus den Fehlern von den anderen. Also da ein bisschen zu spineiseln, was die anderen machen, jetzt nicht, natürlich auch im Guten, aber vor allem, wenn Fehler auftreten, wenn Fehler passieren, vor allem so fatale Fehler, wie die zur Insolvenz führen, da ist natürlich schon interessant, auch dann zu erfahren, wie kam es so weit?
Ja, die Gründe der Insolvenzen sind sehr, sehr spannend und wenn man sich das genau anschaut, muss man sich immer die Frage stellen, wer ist letzten Endes verantwortlich für eine Insolvenz? Und wenn man sich mit dem Thema widmet, dann werden wir ganz schnell drauf kommen, dass man die Antwort darin findet, wenn man fragt. Fragt man nämlich die Unternehmer selber?
Ja.
Dann sagen 80%, wir sind für das eigene Scheitern nicht verantwortlich.
Oh, aha.
Wir vom KSV haben auch eine Analyse gefahren, die geht schon einige Jahre und das Bild ändert sich ganz, ganz wenig. Wir sagen, dass zumindest 80% der Pleiten hausgemacht sind, auf Managementfehler zurückzuführen sind, auf Gründungsfehler zurückzuführen sind, wie das Stichwort fehlendes Eigenkapital. Mhm. Also es ist immer die Frage, wen frage ich? Ein Thema bei den Insolvenzgründen ist auch, trifft es Unternehmen, die lang am Markt sind oder trifft es Unternehmen, die relativ frisch sind? Also gerade bei jungen Unternehmen, die 4-5 Jahre am Markt sind, sieht man halt, dass am Ende des Tages oftmals das fehlende Eigenkapital Grund dafür ist. Aber auch hier vor allem wieder diese betriebswirtschaftlichen Defizite durchschlagen. Umsatz ist nicht gleich Gewinn. Das ist das große Thema, was wir in diesem Bereich sehen. Bei Unternehmen, die sich lang am Markt halten können, entwickelt sich es ein bisschen schleichend. Da haben wir meistens am Anfang so Strategiekrisen, wo will ich mit meinem Unternehmen hin? Diese Strategiekrisen kommen dann in eine Rentabilitätskrise hinein. Also die Produkte, die ich anbiete, erzielen immer die Preise. Und am Ende des Tages bin ich dann irgendwann in der Liquiditätskrise. Ich habe also keine Geldmittel mehr im Unternehmen, um weitermachen zu können. Es gibt ganz spannende Geschichten, die ich da in der letzten Zeit erlebt habe, in den letzten 11 Jahren beim KSV. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, ein Innsbrucker Unternehmen, das im Automobilzulieferbereich unterwegs war. Alle namhaften deutschen Automobilhersteller beliefert hat und irgendwann hat sich dieses Unternehmen dann entschieden, wir konzentrieren uns nur mehr auf ein Unternehmen. Was ist passiert? Kurzfristig sind natürlich die Überschüsse, die Erlöse, die Gewinne in den Himmel geschossen, weil natürlich Kosten, Umrüstzeiten extrem reduziert worden sind. Was die dann nicht gehabt haben, das war dann der einzige Kunde, nicht am Radar gehabt haben, war, dass dieses Unternehmen dann letzten Endes an der Preisstrafe zu drehen begonnen hat. Und am Ende des Tages war dieses Unternehmen dann kaputt. Man muss ja dazu wissen, dass man in der Automobilbranche 2 bis 3 Jahre braucht, um wieder als Kunde irgendwo gelistet zu sein. Ja. Das ist nicht so, wenn ich dann als Kunde herausfalle, dass ich dann sage, jetzt stehe ich wieder da, bitte nimm mich wieder, ja. Sondern ganz im Gegenteil, da muss ich auch das durchlaufen, ganz ein schwieriger Prozess. Und mit dieser Entscheidung von diesem Unternehmen, sich auf diesen einen Autobauer zu konzentrieren, war eigentlich der Weg in die Pleite schon vorprogrammiert. Und es gibt also auch die falsche Kundenstruktur. Ja. Wenn man sich zu sehr an einen einzigen bindet, ist das immer mit riesigen Gefahren verbunden.
Jetzt hast du gesagt, die sehen auch selten die Verantwortung bei sich selber. Oder 80% sehen die Verantwortung nicht bei sich selber. Aber weiß nicht genau das, dass man sagt, da die Verantwortung zu übernehmen, auch zu erklären, das heißt ja nicht alles selber machen, das heißt aber einfach und ehrlich auch hinschauen. Und sich Problemfelder auch bewusst machen.
Ja, da rate ich natürlich immer, dass man sich Beratung von außen holt. Viele Unternehmen sind betriebsblind, viele Unternehmen machen seit Jahren dasselbe und wundern sich dann, wenn sich die geopolitischen Situationen ändern, wenn sich das Marktumfeld ändern, dass das eigene Geschäftsmodell nicht mehr funktioniert und sehen aber auch nicht, wo es Verbesserungsmaßnahmen gibt. Deswegen rate ich da immer dazu, man holt sich einen Spezialisten ins Haus, der vielleicht mit dem Unternehmen gar nichts zu tun hat und da mal einfach objektiv draufschaut und sagt, okay, das könnte man verbessern und da kann man die Prozesse schneller machen, da kann man sie einfacher machen, da kann man sie günstiger machen und am Ende des Tages profitiert dann das Unternehmen sicherlich von diesem Blick von außen.
Du legst mir gerade den Ball auf den Elfer oder auf den 7-Meter-Punkt, wie wir sagen werden. Das ist natürlich eine schöne Empfehlung von dir. Und ich glaube, da können Unternehmensberater, auch wenn es ihr Ruf meist speziell bei Handwerksbetrieben nicht sehr glänzend ist, schon auch an Mehrwert stiften und punkten. Jetzt müssen wir ein bisschen in die Zukunft schauen. Wie wird sich denn das Thema Insolvenzen weiterentwickeln? Was kommt da auf uns zu, gerade fürs Handwerk oder für KMUs?
Ja, was erwarte ich fürs 2025er Jahr? Erwarte ich mir schon, dass die Insolvenzen beträchtlich steigen werden. Geht davon aus, dass sie rund 450 Fälle am Landesgericht Innsbruck ausmachen werden. Auch natürlich Handwerksbetriebe, wobei, wie gesagt, großteils sehe ich schon Reinigungsunternehmen, Paketzusteller, Eisenbieger, Isolierer. Das sind so die klassischen Unternehmen, die ich täglich sehe bei mir. Aber auch Handwerksbetriebe letzten Endes wird's treffen, weil halt nicht alle erfolgreich sein können. Und man muss auch dazu sagen, eine Insolvenz gehört zu einem funktionierenden Wirtschaftsablauf dazu. Es können nicht alle Unternehmen, die gründen und alle Unternehmen, die am Markt sind, auch erfolgreich sein. Ja. Es braucht Unternehmen, die letzten Endes auch scheitern, um wieder Platz für neue Unternehmen zu schaffen, die wieder Innovation bringen und neu durchstarten. Und das war ja das Problem während Covid, dass hier keine Unternehmen aus dem Markt ausgeschieden sind. Alle haben versucht, irgendwie am Markt zu bleiben. haben dann zu Dumpingpreisen angeboten und dann unter Umständen auch noch die gesunden Unternehmen, die wirtschaftlich nicht schlecht aufgestellt waren zu Beginn der Covid-Zeit, dann mitgerissen haben, weil sie eben den Markt kaputt gemacht haben von den Preisen her.
Staatliche Insolvenzverschleppung.
Ja, es ist, diese staatlichen Eingriffe waren am Anfang sicherlich notwendig, muss man dazu sagen. Es waren, hat die Lockdowns gegeben und wenn da nicht reagiert worden wäre, dann hätte es düster ausgesehen. Mhm. Wie das dann am Ende gelaufen ist mit Umsatzersatz, das kann man schon kritisch hinterfragen, aber gut, das ist nicht meine Aufgabe.
Ja.
Ich muss jetzt am Ende des Tages schauen, dass man jetzt diese Insolvenzen und die dadurch entstehenden Schäden entsprechend gut abwickelt.
Wie kann man sich denn heute schon absichern, dass man morgen stabil bleibt?
Ja, grundsätzlich ist, ich sage immer dasselbe. Man muss die eigenen Kennzahlen im Blick haben und man muss auch eine Liquiditätsplanung haben. Letzten Endes ganz, ganz wichtig. Es nützt mir nichts, wenn am Ende des Tages die flüssigen Mittel hier im Unternehmen fehlen. Man muss mit der Bank reden, man muss schauen, dass auch für Krisenzeiten vorgesorgt ist. Da haben wir in den letzten Jahren gesehen. Und da spielt immer Liquidität ganz eine zentrale Rolle im Unternehmen. Und ich plädiere immer dafür, dass Liquiditätsreserven geschaffen werden, die man vielleicht dann nicht braucht. Aber Liquiditätsreserve gibt Sicherheit, der Liquiditätsreserve hilft vielleicht einmal über schwierige Zeit hinweg und ich kann dann meinen Betrieb auch aufrechterhalten.
Also nicht so hart am Wind segeln, sondern einfach ein bisschen Reserven schaffen.
So ist es, wenn man keine Reserven mehr hat, dann kann ich auf Marktveränderungen nicht mehr reagieren, ich kann keine Investitionen mehr machen, ich kann nur mehr das machen, was ich bereits mache und wenn das der falsche Weg ist, dann bin ich ja am Weg in Richtung Insolvenzgericht.
Wie bleibt da, du bist also als KSV-Vertreter da vorsichtig optimistisch, dass so schlimm wie manche Prognosen jetzt das voraussehen, auch für das heurige und vielleicht für das nächste Jahr wird es nicht werden, glaubst du?
Ich bin insofern positiv gestimmt, als sich in den letzten Jahren die Tiroler Betriebe als sehr resilient herausgestellt haben. Also wir haben sehr, sehr viele ganz kluge Unternehmerinnen und Unternehmer und sehr, sehr gute Unternehmerinnen und Unternehmer, die wissen, wie man auch in Krisenzeiten ein Unternehmen erfolgreich führt.
Ja.
Deswegen sehe ich das nicht so schwarz. Und es wird immer wieder Menschen und Unternehmerinnen und Unternehmen geben, die es leider nicht schaffen. Und im Moment haben wir natürlich auch einen gewissen Nachholeffekt nur aus der Corona-Zeit heraus, dass wir genau die Unternehmen sehen, die eigentlich damals schon schwach waren, jetzt durch diese Unterstützungen vom Staat 2-3 Jahre am Markt bleiben konnten. Und es trotzdem jetzt nicht schaffen, weil sie eben nicht das Geschäftsmodell entsprechend angepasst haben.
Ja.
Und jetzt scheitern.
Haben die Zeit nicht genutzt.
So ist es.
Ja. Was sagst du jemandem, der gerade mitten in der Krise steckt?
Was sage ich jemandem, der mitten in der Krise steckt? So schnell wie möglich einen Insolvenzantrag stellen, weil wir haben in Österreich ein sehr, sehr gutes Insolvenzrecht. Das europaweit seinesgleichen sucht, das sehr, sehr sanierungsfreundlich ist. Wenn ich in der Krise stecke und ich sehe, es geht nicht mehr, dann ist eine Sanierung im Rahmen eines Insolvenzverfahrens eine sehr, sehr gute Möglichkeit, um das Unternehmen zu retten. Wir wissen, dass rund ein Drittel aller Insolvenzen in Tirol und in Österreich in einer Sanierung münden. Das ist ein Spitzenwert. Also da schauen alle europäischen Länder sehr neidig nach Österreich. Und je früher ich diesen Gang hier antrete, umso eher habe ich die Möglichkeit, dass ich eine Sanierung hinbringe, weil ich habe ja nur Reserven. Und kann diese Reserven für eine Sanierung nutzen. Wenn dann am Ende des Tages gar nichts mehr da ist und die Struktur, die Organisation des Unternehmens am Boden liegt, kann das Unternehmen kaum mehr sanieren und das ist ganz, ganz schwierig. Deswegen empfehle ich, hier über den Schatten zu springen. Es ist nicht leicht, das wissen wir alle. Wenn ich mir dann eingestehen muss, es geht nicht mehr. Aber umso früher, umso besser.
Jetzt Ein bisschen persönlicher noch. Hast du einen Spruch oder ein Motto, das dich durchs Leben begleitet, das dich auch auf einfach machen nochmal zurückführt?
Ja, ich kann sagen, ich bin zwar nicht der ganze Mensch, aber mein Spruch wäre eigentlich, take it easy. Nimm es ein bisschen leichter. Mhm. Das, glaube ich, hilft, wenn man durchs Leben geht, weil man nicht alle Dinge immer ganz ernst nehmen muss. Man muss sich mit den Dingen befassen, die ich beeinflussen kann, die ich regeln kann, mhm. muss aber vielleicht dann auch akzeptieren, dass manche Dinge einfach so sind, wie sie sind. Mhm. Und dann ist, glaube ich, das schwierig, dass man diese Dinge auseinanderhält. Mhm. Und da muss man vielleicht das manchmal ein bisschen lockerer sehen.
Mhm. Du meinst also, sich auf die Dinge zu konzentrieren, die man ändern kann?
Ja, das ist so vielleicht der Sukkus daraus, genau.
Die Hände von den Dingen zu lassen, die man eh nicht ändern kann. Und dann die Gabe zu haben, das eine vom anderen zu unterscheiden.
Ja, und ein bisschen vielleicht dann entspannt dazu sehen. Ja. Dass man das dann, dass man manche Dinge einfach nicht ändern kann.
Gell? Ja, genau. Okay. Was willst du nur erreichen in einem Job wie deinem? Was setzt man sich da für Ziel?
Frag ich mich. Was sind meine Ziele im Job? Grundsätzlich bin ich im Moment mit meiner Aufgabe sehr zufrieden. Ich habe jetzt eigentlich eine Position erreicht, die mir sehr, sehr viel Freude macht. Ich kann sagen, dass ich einen Beruf habe, der ja spannend ist. Ich weiß nicht, was mich jeden Tag erwartet. Mhm. Ich habe einen sehr breiten Beruf, der natürlich mit sehr viel juristischen Themen zu tun hat, der Medienarbeit beinhaltet, der sehr, sehr viel Kommunikation beinhaltet, mir genau auch in Schulen und hier Finanzbildung zu machen. Mhm. Also mein Job ist sehr, sehr breit und sehr, sehr flexibel. Ich weiß nicht, wer geht morgen in die Insolvenz. Mhm. Bin immer gefragt worden, wo ich aus der Anwaltei ausgeschieden bin. Wird das nicht langweilig, wenn man sich nur mit Insolvenzrecht beschäftigt? Nein, das wird es nicht. Das ist ein ganz spannendes Feld, weil man ja bei jedem Unternehmen was Neues sieht. Mhm. Ich habe in sehr, sehr viele Unternehmen schon hineinschauen können, sei es ein Reisebüro, sei es Handwerker. Ich habe schon sehr, sehr viel gesehen. Das letzte Jahr war besonders spannend mit Signa und der Pleite des Herrn Benko. Es gibt täglich Herausforderungen, die es zu meistern gibt, wobei ich manchmal natürlich auch nicht böse bin, wenn ein Tag relativ ruhig abläuft.
Die Frage hätte ich mir jetzt nicht stellen, Rat. Was tust du, wenn die Konjunktur schnurrt und wenige Insolvenzen sind? Tust du
dann? Das freut uns am meisten, weil ganz offen gesagt, wenn die Konjunktur schnurrt, dann geht es dem KSV auch gut, weil wir haben ja mit dem Thema der Bonitätsbewertung und der Prävention hier ein ganz ein großes Feld. Und wenn man sich das anschaut, der meiste Umsatz, und der KSV macht rund 55 Millionen Euro im Jahr, wird im Bereich der Prävention generiert. Und die Insolvenz und das Inkasso-Thema ist eigentlich ein untergeordnetes Thema bei uns im Haus. Mhm. Ja, das ist jetzt nur so, dass ich persönlich da halt arbeite, aber unserem Haus geht es am besten, wenn die Wirtschaft brummt.
Ja, sehr gut. Ja, ich finde, das ist auch ein sehr schönes Schlusswort und ein positiver Gedanke. Klaus, vielen Dank für die Offenheit, für das Gespräch.
Bitte gerne.
Vielleicht gehen wir noch mit. Es schaut wirklich so aus, als wäre es geht nicht darum, nie zu scheitern. Es geht einfach darum, dass man einmal öfter aufsteht, dass man hingefallen ist. Und das haben wir schon ganz jung beim Skifahren gelernt. Später beim Tennis und schlussendlich gilt das auch für unser gemeinsame Leidenschaft in Handball. Einmal öfter aufstehen, wenn man hingefallen ist und mit erhobenem Haupt und mit dem Blick nach vorne seine Geschäfte gut betreiben, oder?
Kann ich nur bestätigen und ja, oftmals hilft es, wenn man einfach schaut, dass man seinen Weg verfolgt und sich Experten wie die ins Haus holt und sich unterstützen lässt.
Noch das schönere Schlusswort. Ja. Danke, Klaus.
Ciao.
Ciao.